Guten Morgen und grüß Gott, meine Damen und Herren, herzliche Begrüßung zu Beginn und Fortsetzung unserer Arbeit. Für die neu sind, muss ich ja nochmal sagen, das ist ein Seminar. Man kann also, wenn man immer kommt und das braucht, einen sogenannten Sitzschein bekommen am Ende des Semesters. Ich lasse keine Anwesenheitsliste herumgehen, das ist Ihre Sache. Wir sind erwachsene Leute, wenn die Kanzlerin sagt, wenn man mehr als zweimal fehlt, dann geht es nicht mehr. Das ist keine Strafe, sondern weil es eben eine Zusammenarbeit ist. Auch wenn man krank wäre und so, geht es eben dann nicht. Wenn man da ist, geht es. Wer einen benoteten Schein braucht, müsste also eine Arbeit schreiben. Ich bin immer ab 8:30 hier und laufe hier rum, wo man mich dann ansprechen kann. Das Thema wäre völlig offen, wie ich immer sage. Einen der Autoren, die wir hier miteinander behandeln, aber auch irgendwen anders, irgendein Thema, das wir hier behandeln oder auch irgendwas anderes, das müsste man dann nur bereden. Jemand hat dann einen Vorschlag, denkt sich, ich würde das und das machen wollen an diesem Primärtext, mit diesen Sekundärtexten, da könnten wir dann miteinander reden. Eben, wie gesagt, von 8:30 bis 9 bin ich immer da, weil ich hinterher ganz schnell wegrenne. Ich höre mal so eine Minute vor 9:30 auf, dann kriege ich noch um 10:55 meinen Zug, nämlich wieder hinauf in den Norden. Das ist der Punkt, an dem das hängt, an dem das steht. Das war das Technische von mir aus. Sonst haben wir einfach, lesen wir das und ich rede erst mal, wenn niemand von Ihnen redet. Nicht? Das ist wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt. So machen wir das ja eigentlich. Die schon länger da waren, wissen das ja auch. Wir setzen wieder ein auf der Seite 118. Zu Beginn der Neuzeit, jetzt mit Montaigne geht es da los. Das gehört auch so zu den Bräuchen hier, dass ich so etwas sage in eigener Sache. Ich habe zwei Themen. Das eine, wahrscheinlich wird da von Ihnen niemand hinfahren wollen, aber vielleicht kennt da jemand aus der Nähe. Es gibt am nächsten Wochenende, ich lege da noch ein paar hin, in Bensberg, in der Katholischen Akademie des Bistums Köln, eine Tagung über und mit Patrick Roth. Falls das einem von Ihnen etwas sagt, das ist ein Freiburger Autor, der seit über 30 Jahren in Los Angeles lebt, ein Filmfreak, schreibt aber nach wie vor auf Deutsch und hat seine Sachen alle bei Suhrkamp herausgebracht und ist einigermaßen berühmt geworden, hat auch im letzten Jahr den Preis der Adenauer Stiftung bekommen für seine Christus-Trilogie. Er hat also vor Jahren ein Band vorgelegt, der hieß Riverside, unter Titel Christusnovelle, wo es darum geht, um die ganze Frage der Auferstehung und so. Dann hat er einen zweiten Band nachgeschrieben, Johnny Shines oder die Auferstehung der Toten. Das spielt dann in modernen Amerika, aber es geht auch um diese Totenerweckung und um Christus. Und der dritte Band heißt dann ausdrücklich Corpus Christi. Die drei gibt es inzwischen in so einer Kassette mit einem Hör Dings dabei und er hat eben auch noch andere Sachen geschrieben und er liest auch selber ausgezeichnet. Er wird lesen aus dem letzten Buch aus Starlight Terrace, eine seiner vier Erzählungen, die dort drin sind. Und ich halt, nachdem zuerst also der Direktor vom Heine-Institut aus Berlin über den Rhythmus des Vergangenen liest, mache ich dann so eine Einführung zu ihm und dem Titel unter unser aller Zeit, alle Zeit steht still. Das wäre also Samstag, Sonntag in Bensberg und in 14 Tagen, wenn ich wiederkomme, gibt es da weiß ich eben die Uhrzeit nicht genau, mir ist es einfach nur so wieder eingefallen, in St. Peter gibt es Freitagabend also immer also einen so mehr theologischen Vortrag in Verbindung mit einer Messe, die man besuchen kann oder nicht hier in St. Peter. Und da werde ich über Trinität reden. Das ist also dann der Abend des 5. Ich habe die Unterlagen jetzt nicht da, aber Sie sind ja hier in München oder wer hier in München ist, weiß das ja irgendwie, falls es jemanden interessieren sollte. Das Thema ist ja die Trinität. Das gibt es also in den Vortrag und dann gibt es vorher oder hinterher, ich weiß gar nicht genau, ist also die Messe, das Ganze geht entweder um 7 los oder um 6 oder 7:30, ich weiß es gar nicht mehr, aber das kann man ja feststellen. Das sind die Dinge. Vielleicht auch hier, dass jemand einen Freund hat und sagt, ihn interessiert, dass der vielleicht den Patrick Roth kennt. Ich finde ihn einfach toll. Ich habe also so alles von ihm gelesen, was es da so gibt und beziehe das ein. Wir fangen also jetzt hier mit der Neuzeit an und das geht in dieser Auswahl mit einem schönen Doppelporträt los. Einerseits der Skeptiker Montaigne und andererseits der Rationalist Descartes, wo man immer wieder sagt und auch Hegel sagt, das ist so der Begründer der neuzeitlichen Philosophie. Zugleich ist er in meinen Augen einer der verleumdetsten Autoren, was ich traurig finde und möchte ich schon für ihn eintreten. Zum Beispiel der Lehrer von Kollegen Schäffler, der ja auch hier noch Vorlesungen hält, der hat den verdächtigt, dass er überhaupt gar nicht an Gott glaube und eigentlich das nur vorgetäuscht hätte oder so Geschichten. Es ist sehr merkwürdig. Während ich finde, das ist ein sehr edler und beeindruckender Mann, der Descartes. Aber eben, jetzt geht es erstmal mit dem Montaigne los. Seine Essays immer wieder neu übersetzt worden. Es gibt ja auch so in der Sprache und die Aufnahme mehrere davon, nicht bloß die, nach denen die sich hier richten. Und sein Grundthema, das ist auch hier ausgewählt worden, ist also, dass Philosophieren sterben lernen heißt. Das ist ja ein Gedanke der Antike und darauf geht er auch zurück. Ist es verblüffend, dass damit hier das Neuzeitbuch anfängt, weil an sich die Neuzeit ja unter dem Motto steht, dass man das gerade nicht mehr sagt. Das war die Meinung so Herbst des Mittelalters. Ich weiß nicht, ob Sie noch den Film gesehen haben von Bergmann, das siebte Siegel, wo diese ganze Bedrückung von dem Tod aufgrund auch der Pesterfahrung eine entscheidende Rolle spielt. Und dann setzt die Neuzeit ein und sagt, nein, bei Spinoza heißt es dann, an nichts denkt ein vernünftiger Mensch weniger als an den Tod. Er denkt an das Leben. Und so sagen also die Renaissance-Philosophen, es kommt darauf an, zu leben und nicht ans Sterben zu denken, in einer ganz deutlichen Absetzung davon. Insofern ist das also die Eröffnung der Neuzeit vor der Neuzeit fast, der Montaigne, der da wieder einsetzt. Wenn man auf der anderen Seite, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, ich glaube fast 20 Jahre, da hat ein deutscher Juraprofessor, der in der Schweiz gelehrt hat, Noll, der hat in Faust eine Diagnose gestellt bekommen, Prostatakrebs, und der Arzt hat ihm gesagt, er könne, wenn er dann nichts unternimmt, noch ein halbes Jahr leben. Gutes halbes Jahr. Und er hat sich nicht operieren lassen und hat dann seinem Freund Max Frisch gesagt, er soll ihm die Totenrede halten. Die heißt in der Schweiz Abdankungsrede. Ist auch ein schönes Wort dafür, nicht? Abdankung. Und er hat selber entworfen seine Predigt in Münster dann und hat dann seiner Sekretärin Texte diktiert über Tod und Sterben. Die sind auch erschienen und haben damit ziemlich Aufsehen erregt. Notate, Tod und Sterben. Und wo er nochmal eben sagt, nein, er hat selber erfahren, dass Montaigne völlig recht hat, dass man anders lebt, bewusster lebt, wacher lebt, wenn man an den Tod denkt. Ich habe das Ganze mal unter so einen Titel gestellt, das ist eine meiner Aufsätze, heißt Im Licht des Todes statt im Schatten des Todes. Dass man das so aufnimmt. Bei uns in Frankfurt gibt es so einen Tag des Friedhofs, da habe ich doch auch schon mal davor getragen und nochmal vor also einem Tag dann, die da so verschiedene Dinge machen, dass man das wirklich aufnimmt und man könnte zeigen, dass das Selbstbewusstsein des Menschen sicher was mit seinem Todesbewusstsein zu tun hat und dass die Tiere kein Selbstbewusstsein haben, hängt auch damit zusammen, dass sie kein Todesbewusstsein haben, wie es bei Rilke heißt in Sonetten, und irgendwo gehen Löwen noch und wissen nichts vom Tod. Dadurch, dass wir gewissermaßen neben uns stehen, haben wir uns als Ganze im Blick. Und ganz heißt eben auch vollendet. Vollendet heißt Ende. Man kann nicht vollenden, wenn man das Ende nicht einwilligt. Jeder von uns kennt so schlechte Barockstücke. Immer nochmal Dideldum, 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 weil sie nicht aufhören können. Und dann sind sie auch danach. So ein richtiges Musikstück baut sich auf mit den ersten Tönen und schließt sich selber wieder. Und deswegen sind Kunstwerke, meine ich, so etwas, was zugleich beglückt und betrübt, weil sie uns zeigen, dass Endlichkeit geglückt sein kann. Und dass wir uns täuschen, wenn wir meinen, unser Unglück komme von der Endlichkeit. Sondern dass es vollendete Endlichkeit gibt, das zeigt uns das Kunstwerk. Dass das gelingt. Also er nimmt das jetzt auf und sagt also, philosophieren heißt sterben lernen. Das ist natürlich schon bei Plato nachzulesen, wenn Sie an dieses Grundbuch des Abendlandes, an den Phaidon denken, wo das Sokrates ja darlegt seinen Freunden. Er fängt hier jetzt so an, Cicero sagt, und Cicero übernimmt das natürlich von der Stoa, So, Cicero ist auch so eine Figur, die immer so im Wechsel steht hier beim Pater Ricken ist eine sehr schöne Arbeit über die Tuskulanengespräche gemacht worden, eine Doktorarbeit, den Cicero noch mal rettet gegenüber der Vorstellung, das ist ja nur ein Eklektiker und bloß ein Politiker und da ist ja gar nichts richtig da, dass man zeigt, nein, nein, es ist schon wirklich ein, bei all seinen menschlichen Schwächen und Grenzen schon ein bedeutender Philosoph noch einmal. Nicht, dass er jetzt da ganz groß originell war, das sind, bei den Römer haben ihre Stärke nicht gerade in der Philosophie, sondern wie Heidegger gesagt hat, philosophieren kann man nur auf Griechisch und Deutsch. Aber die haben eben andere Leistungen und das mit zu übernehmen und aufzubauen, das ist natürlich dann auch nochmal was. Also Cicero übernimmt das und sagt, Philosophieren sei nichts anderes als eine Vorbereitung zum Tode. Dies kommt daher, weil das Studieren und tiefsinnigen Betrachtungen unsere Seele einigermaßen außer uns ziehen und derselben, ohne dass der Körper daran teilhat, etwas zu tun verschaffen, welches gleichsam eine Anweisung zum Tode ist und eine gewisse Ähnlichkeit mit demselben hat. Oder vielmehr daher, weil alle Weisheit und alles Reden der Welt endlich darauf hinauslaufen, uns zu lehren, dass wir den Tod nicht fürchten sollen. Tatsächlich scheint ja für viele also der Tod die eigentliche Furcht zu sein. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott uns in Jesus von der Knechtschaft befreit hat, in die alle Menschen die Furcht vor dem Tode schlägt. Das ist der Gedanke, der dort auftaucht und im, ich glaube, es ist im zweiten Korintherbrief, dass dort gesagt wurde, im ersten, 15. Kapitel, glaube ich, dass dort extra nochmal gesagt wird, dass am Ende eben auch der Tod besiegt wird und damit der letzte Feind nochmal besiegt wird. Also es gibt diesen Gedanken, während ich persönlich eher dem Schiller anhänge, der im Schluss von der Braut von Messina diese berühmte Doppelzeile hat, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Also ich finde eigentlich die Sünde und die Schuld schlimmer als den Tod. Aber viele Leute sehen das andersrum. Heine hat dem Schiller geantwortet, hat gesagt, einem seiner Schreiben dann im Le Grand, sagt er, das Leben ist der Güter höchstes. Und das größte Übel ist der Tod. Heute habe ich den Eindruck, dass die Leute sagen, der Güter höchstes ist die Gesundheit. Und der Übelschlimmste ist der Schmerz. Deswegen so die ganze Diskussion um Suizid und sogenannte Sterbehilfe und all die Dinge, die dort hinein gehören. Oder Tötung von behinderten Keimen oder Kindern vor der Geburt. Das offenbar sich also dorthin verschoben hat. Aber hier wird erstmal das Tradition, Sie mischen sich ja einfach ein. He? Ich habe ja gesagt, ich rede so lange, wie Sie nichts sagen. Nicht? Den Text schon an, dann ist es eben eher eine Vorlesung, aber das kann schon kommen. Also Sie können widersprechen, nachfragen, ergänzen. Dass hier also dieser Gedanke ist, man denkt über Dinge nach, die jetzt nicht unmittelbar der Lebensfristung dienen und der Körper nicht Anteil hat. Das ist ja der Gedanke, den hier der Cicero formuliert, ganz im Einklang mit Aristoteles. Der sagt, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann kann der Mensch philosophieren. Das ist der Anfang seiner Metaphysik, spricht er das an. Er sagt, müssen die Grundbedürfnisse erfüllt sein. Wenn man die ganze Zeit sehen muss, wo kriege ich was zu essen her für mich und meine Familie am heutigen Tage, dass die satt werden können, kann man nicht philosophieren. Sondern dass die Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein und dann kann der Mensch sich diesen Bedürfnissen zuwenden, zu fragen, was ist und was ist eigentlich. Man könnte ja unter dieser Rücksicht sagen, Philosophie ist die Frage nach allem, was ist und nach dem, was ist, ist. Was es ist, was es sein. Ist das, wie zum Beispiel Asien und die alten Griechen sagen, ein Unglück? Oder ist es ein Glück? Das kann man sich fragen. Dass man da sieht, wie stellt sich das eigentlich dar? Was ist das Erste? Die Griechen sagen, das Beste ist nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst dorthin zu gehen, woher du kamst, das zweite Beste. Und so sieht es auch Asien. Ist es ein Geschenk oder was heißt das? Und wie gehe ich damit um, dass es vergeht, wobei ja ganz wichtig ist, dass wir den Tod nicht bloß als das Ende denken, sondern zunächst mal gehört der Tod zu jedem Augenblick. Der heutige Morgen ist schon vergangen. Wir gehen jetzt schon in den Vormittag hinein. Und ein Anfang ist nur ein Anfang, wenn er aufhört. Ein Morgen, der morgen bleiben wollte, ist kein Morgen, weil es ja dann den Tag nicht gibt. Also den gibt es überhaupt nur, wenn er aufhört. Und so muss jeder Augenblick losgelassen werden. Wenn man nicht einen Augenblick bewahren will, dann bin ich in einer Dornröschensituation. Dann schlafe ich nämlich und noch mehr, also total, dann wird nicht gelebt. Also ich kann das Leben nur verlängern, indem ich das Leben aussetze. So wie die Leute sich einfrieren lassen, weil sie denken, irgendwann werden sie mal wieder aufgetaut. Nicht? Also entweder lebe ich und dann wird das Leben verbraucht, oder ich will nicht sterben, dann darf ich nicht leben. Mein Bild war dafür immer, habe ich schon wieder hier gesagt, wir sind wie Kerzen. Entweder wir verbrennen oder wir verstauben. Es gibt kein Drittes. Und das ist also mit drinnen. Und da gibt es die Möglichkeit, da sagen manche Leute, das Leben zu verlangsamen, nicht, damit es nicht so schnell vergeht. Und dann habe ich das Problem zwischen Tod und Langeweile. Aber jedenfalls ist das also so eine ganz merkwürdige Geschichte, dass die Zeit eben vergeht und deswegen ist es an den Zeitkünsten auch am deutlichsten abzulesen, an der Musik oder Ballett oder so, nicht? Auch Gedichte. Denn bei Gedichten darf man sich nicht täuschen, die Gedichte sind ja nicht eigentlich die schwarzen Dinge auf dem Papier, die da im Bücherregal stehen, sondern wenn es eigentlich gelesen oder vorgetragen wird und dann ist es eine Zeitkunst. Und es ist eigentlich da, wenn es zu Ende ist. So wie ein Musikstück da ist zwischen dem letzten Ton und den ersten Klatschern. Also es ist eigentlich erst dann da, wenn es vorbei ist. Manche nennen das Abschiedlichkeit. Denn zum richtigen Leben gehört die Abschiedlichkeit. Dass ich also nicht versuche, den Augenblick festzuhalten, denn dann ist er schon wieder tot, zerstört, sondern er ist nur in diesem Fließen, im Mitgehen, im Leben drin. Das, dann merkt man, wie hier unmittelbar die Angst vor dem Tod eigentlich die Angst vor dem Leben ist. Dass es zwei Seiten desselben sind. Wenn man das einmal meditiert und aufnimmt. Aber damit will ich natürlich nicht den eigentlichen Todesmoment nochmal ganz wichtig auch nochmal aufnehmen. Deswegen finde ich das so beachtend für eines, also der Gebete, dass ja die Katholiken immer zusammen nochmal das Vaterunser wenigstens früher mal angehängt haben, den englischen Gruß, das Ave Maria, wo es nur von zwei Zeiten die Rede ist, von jetzt und der Stunde des Todes. Alles andere zählt nicht. Wichtig ist das Jetzt und der Tod, dass das hier mit hineingehört. Und man kann das bis anwenden an diese Lebensklugheitsregel, wenn du nicht genau weißt, was du jetzt zu tun oder zu lassen hast, dann tu das, wovon du in der Todesstunde wünschen wirst, es getan zu haben. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Sterbender oder so, dass der bedauert, dass er so viel Gutes getan hat oder so. So dass man also sagen kann, das Gewissen ist sowas wie das Vermögen des zweiten Futurs. Die Versuchung sagt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, heute machen wir einen drauf und ist ja wurscht, was morgen ist. Die Reflexion sagt, was ich heute vor mir habe, habe ich morgen hinter mir. Wie werde ich mit der Vergangenheit leben, die ich heute Abend mir und einem anderen Menschen verpasst habe? Und dann habe ich so eine innere Reserve und so einen Abstand drin im Umgang mit dem, worum es dort geht. So dass man also Gewissen ganz formal beschreiben könnte als das Vermögen des zweiten Futurs. Wie gehe ich damit um, was heute noch Zukunft oder Gegenwart ist, morgen Vergangenheit? Wie man gesagt hat, Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich. So dass es dann steht und bleibt. Und solche Gedanken, die bewegen halt diesen Montaigne in seinem da so subjektiven Umgehen mit sich. Sie haben ja vorne diese Einleitung, wo das so ein bisschen gesagt wird. Dieser neue Schritt des sich so um sich Kümmerns und damit so diese Gedanken aufnehmend, die Plato nannte die Epimeleia tes Psyches, die Sorge um die eigene Seele. dass die dorthin gehört. Das Wort Seelsorge geht ja auf Sokrates zurück. Also, man muss in dieser Weise hier denken, um das aufzunehmen. Und im Psalm heißt es dann, in einem der Psalmen heißt es, Herr, lehre mich bedenken, das Maß meiner Tage, Luther übersetzt dann, damit ich klug werde. Klug ist sicher nicht der richtige Ausdruck, wenn, was wir heute unter klug verstehen, und schon gar nicht klüglich. Deswegen ist es auch heute übersetzt, wenn Sie die Einheitsübersetzung gucken, mit weise. Und das ist in dem Fall auch richtiger. Damit ich weise werde. Lass mich die Zahl meiner Jahre bedenken, damit ich weise werde. Denn tatsächlich leben wir so, als wären wir unsterblich. Wir machen Termine aus, es läuft einfach so weiter. Oder so. Und es ist auch einerseits richtig so, weil man kann ja keinen Schritt machen ohne Hoffnung. Man macht die Tür auf und denkt, dahinter ist auch noch der Fußboden da, nicht weg auf einmal. Nicht? Also das ist ja einfach selbstverständlich gegeben. Aber andererseits ist es eben doch nicht so selbstverständlich. Kierkegaard hat das Bild von den Martinsgänsen. Nicht? Die denken, leben so vor sich hin und sagen, es ist wunderbar. Morgens gibt es wohl was zu fressen und dann rennt man da so im Grünen rum und so. Und kommt der Martinstag und dann ist auch immer ganz anders, aber man ist der Kopf ab. Und die sind sehr verwundert, nicht? Also, dass das da passiert. Dann. Und so könnte das da so einfach hineingehören, dann, nicht? Dass man das also mit sieht und bedenkt. Und deswegen finde ich also schön, dass diese Auswahl jetzt den Montaigne ja auch so an den Anfang gerade der Neuzeit stellt, die andererseits eben sagt, nein, wir denken über das Leben nach, das andere lassen wir lieber, das ist irgendwie zu defätistisch. Nein, es gibt zugleich dem Leben auch nochmal Farbe, finde ich. Denkt an dieses Gedicht von Brecht, wo er so sagt, hat eine Nacht verbracht mit einer Frau und die steht noch so in der Tür. Und dann sagt er, ja, du hast da ein graues Haar drin oder so. Und sagt, man sieht, du vergehst, wir bleiben noch zusammen. Natürlich auch wieder nur einen Tag länger, so war das halt beim Brecht, nicht? Aber so dieser Gedanke zu sagen, die Kostbarkeit des Augenblicks. Kein Augenblick kommt wieder. Ein verschwendeter und verschenkter Augenblick ist weg. Oder ein in Streit und Zank vertaner oder wie auch immer, der ist eben auch unrettbar verloren. Wie das Camus schreibt, im Fall, du kannst nicht rufen, sagt dieser Rechtsanwalt, der Jörn Klarmanns, Mädchen, wirf dich noch einmal von der Brücke in die Seine, damit ich die Gelegenheit habe, dich zu retten. Das gibt es nicht nochmal. Also diese Wachheit für die Einmaligkeit. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wäre das ohne Einmaligkeit? Vom Frederick Pohl gab es also vor Jahren so eine dieser Science-Fiction-Geschichten, Zeit der Katzenpfoten, wo die Menschen unsterblich waren. Also die konnten sich rechtzeitig dann da anmelden bei einer Behörde, dann wurden sie eingefroren und mussten das Geld hinterlegen für die ganzen Auftauereien und dann waren sie wieder da. Und dann stellt sich heraus, das Gesellschaftsspiel, das man dann dort spielt, ist andere Leute umbringen, man muss nur vorher deren Geld das Geld hinterlegen für deren, also einfrieren und auftauen. Das ist aber nicht der eigentliche Inhalt dieses Buchs. Der eigentliche Inhalt ist die Zerstörung jeder menschlichen Verbindung. Weil alles immer wiederkehren kann. Es gibt keine Einmaligkeit und Endgültigkeit. Das wäre also so diese Kehrseite. Deswegen sagte Pater Rahner, wenn es den Tod nicht gäbe, wäre das Leben hier die Hölle. Und Sartre und Beauvoir, die ja eben nicht glauben, dass es was über den Tod hinausgeht, nicht? Die waren natürlich gerade von diesem Gedanken sehr erschreckt und belastet, vor allen Dingen Sartre mit seiner so Selbstunsicherheit, der sagt, es ist ja ganz fürchterlich, wenn ich tot bin, kann ich nicht mehr zurückgucken, wenn die Leute mich angucken. Nicht? Das ist ein wichtiger Gedanke mit dem Blick, dass ich vom Blick des anderen vergegenständigt werde und dann gibt es einen Kampf Blick in Blick, wer dann siegt, wer definiert den anderen. So. Und dann schreibt aber die Simone de Beauvoir ein Buch über den Tod des Menschen, menschlichen Tod, um gewissermaßen um sich zu trösten und schildert dort eben das Leben eines Mannes, der durch irgendeinen Unglücksfall unsterblich wird. Irgendwas war mit einer Schlange, mit einem Schlangenkraut oder so. Irgendwas wird er unsterblich und wie dann seine dritte Frau gestorben ist nach drei Leben, dann reicht es ihm wirklich. Sagt er, kann ich denn jetzt nochmal heiraten? Wieder jemand, der ganz auf mich hin lebt. Und für mich ist das so eine Episode, natürlich 30 Jahre, 40, 50 vielleicht sogar, aber dann wieder Schluss und nochmal für jemanden, was soll das eigentlich? Um so zu zeigen, dass das Leben auch kein Leben wäre, ohne das, mit allem, was hineingehört. Also dieser Wegfall der Einmaligkeit und der Kostbarkeit des Einmaligen. Auch das gehört zu dem, wenn da gesagt wird, dass das was mit Weisheit zu tun hat oder so in der Wahrnehmung des Lebens. Und damit wir ihm seinen besten Vorteil abgewinnen, so wollen wir einen ganz anderen Weg wählen, als man gemeiniglich geht. Wir wollen ihm das Fremde nehmen, wir wollen Bekanntschaft mit ihm unterhalten, wir wollen uns an ihn gewöhnen, wir wollen nicht so oft als den Tod in Gedanken haben, wir wollen ihn unserer Einbildungskraft alle Augenblicke und unter allen möglichen Gestalten vorstellen, sagt er da. Ich meine ja trotzdem, dass der Hauptpunkt bei dem Ganzen ist, denke ich, dass der Tod das Ende von allem ist oder nicht? Ich verstehe gut, wenn Leute sagen, wir leben wirklich nur einmal, viele weichen ja auf die Wiedergeburt dann aus, obwohl ich mich frage, was das für ein Trost ist, wenn man es gar nicht weiß und nicht hat. Also die Frage ist, ob, wenn ich immer an den Tod dächte und es gibt keine Hoffnung über den Tod hinaus, ob dann nicht alles, was man isst, nach Asche schmeckt, ob das ein Weg wäre. Und ob nicht das vieles an der Hektik unserer Gesellschaft erklärt. Die Kollegin Grönemeyer ein Buch geschrieben hat, das Leben als letzte Gelegenheit. Das Anstrengendste an der Woche ist das Wochenende, weil unter der Woche arbeitet man. Und die meisten Leute ja nicht für sich, sondern für irgendeinen Chef oder Boss. Und da tut man was für die Firma. Am Wochenende muss man jetzt sein Leben hineinpressen. Und auf Jahresebene sind das dann die berühmten schönsten Wochen des Jahres, dass jetzt alles im Urlaub sein muss. Und dann ist man da natürlich noch mehr gestresst als während des ganzen Berufsjahres. Wenn man da unbedingt erleben muss und mitkriegen muss, was jetzt da ist und was man nicht hat, kriegt man nicht mehr. Denn wie gesagt, früher wurden die Leute dann 60 und 70 plus eine Ewigkeit, heute werden sie 80 und im äußersten Fall 120, aber danach ist Schluss und das ist natürlich weniger, wenn sie das zusammenzählen. Und dann muss man sehen, was man da alles hineinpressen will, was man noch nicht gesehen hat, noch nicht erlebt hat, noch nicht getan hat. Und das erklärt so diesen ganz eigentümlichen, dann wieder auf der anderen Seite lähmenden Stress in der Bemühungen dazu erleben und zu erfahren, das hineingehört. Also ich glaube das schon, dass das ein Unterschied ist, ob ich sage, das ist hier alles, oder ob ich begreife, dass der Kern jeder Glücks- und Sinnerfahrung ein Versprechen ist. Dass eigentlich in jeder Glücks- und Sinnerfahrung gesagt wird, es wird alles gut. So wie die Mutter das Kind ja tröstet, das sagt nicht, es wird alles halb gut oder die Hälfte wird ganz gut, sondern alles wird gut. Ist das jetzt bloß Gerede oder ist da was dran? Kann man wirklich mit weniger trösten? Ja, die Frage. Nicht? Also ein Versprechen ist sicher der Kern des Lebens, so wie Goethe sagt, von der Schönheit, sie ist nicht weniger leistend als versprechend. Dann liegt ein Versprechen, eine Verheißung und dann sagt Ernst Bloch, und deswegen ist der Tod der größte Verrat und der Betrug. Nur ist so, dass dann, weil er meint, gut, er hat dann ja auch so einen Weg versucht, er hat gesagt, ja, weil wir noch nicht sind, ist das irgendwie extraterrestrisch und extra wirklich. So probiert er das in seinem Prinzip Hoffnung, irgendwie so einen Kern des noch nicht Gelebten, meint das festmachen zu können. Wie sieht das aus, wenn ich das alles streiche und wegnehme, wenn das Leben also fundamental Verheißung und Versprechen ist? Und was wird das heißen ohne? Und ich meine, dass das im Wissen jedenfalls dann auch alles vorher entwertet. Diese Überlegung von der Ebene Eschenbach, die hat in ihren Aphorismen, diesen Aphorismus, den habe ich mir gemerkt, da sagt sie, und ich habe mich so gefreut, sagst du. Ist denn Vorfreude nichts? Darüber kann man ja nachdenken. Aber wenn man jetzt von der anderen Seite guckt, man feiert 4 Wochen also Advent und dann fällt Weihnachten aus und heißt stattdessen April, April, das entwertet doch den Advent vorweg auch. Also das sehe ich nicht als Lösung. Ebene Eschenbach hin, Ebene Eschenbach her, also bei allem Respekt vor der Dame. Aber das, finde ich, ist kein Weg. Nicht? Also ist es ein Betrug oder kann man der Verheißung trauen? Da hineingehört. sagen sie Leute, ja, uns hat ja auch nicht wehgetan, dass wir vorher nicht da waren. Das ist Sophisterei. Natürlich waren wir vorher nicht da. Und natürlich haben wir vorher auch niemand gefehlt. Deswegen mag ich ja dieses Kindergartenlied überhaupt nicht, nicht? Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Niemand wird vermisst, wenn er nicht da ist. Wer soll uns vermisst haben, als wir nicht da waren? Was soll das heißen? Das gilt von allem und jedem. Ist doch auch nicht so, dass irgendein Germanist zur Goethezeit gesagt hat, da haben wir eine ökologische Nische, es muss mal einer doch endlich mal sowas schreiben wie über allen Gipfeln des Ruhm. Als ob ein Gedicht irgendwo in eine ökologische Nische einrückte. Nein, ein Gedicht bringt seine eigene Möglichkeit erst mit sich mit, samt seiner Wirklichkeit. Das ist nicht vorher da und ist nur auszufüllen. Und so jeder von uns und jede von uns. Meine Eltern konnten im besten Fall einen Buben wollen, aber doch nicht mich. Mich kannten sie nicht. An mich mussten sie sich gewöhnen. Nicht? So ist das. Also, dass das da wirklich nicht also unmittelbar geschieht. Natürlich nicht. Wenn man an Schöpfergott glaubt, kann man sagen, ich bin gewollt. Sonst kann das niemand sagen. Sondern er kann am besten mal sagen, ich bin akzeptiert. Das ist ja auch schon was, nicht? Das ist ja schon eine tolle Geschichte. Nachdem man sich selbst nicht so richtig akzeptiert, wundert man sich, dass andere einen akzeptieren. Nicht? Das ist ja schon wahr. Aber trotzdem, noch tiefer ist zu sagen, ich bin gewollt. Wenn man das sagen darf. Ich glaube, dass man nur von dort her richtig über den Tod nachdenken kann. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, ohne diese Überlegung mit dem Gewolltsein. Dann führt das überhaupt nicht in Aporien und Sackgassen. Und wie steht es mit der Selbstachtung, wenn man wirklich sagen müsste, man ist nur aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt? Kann man sich dann achten angesichts seiner Grenzen und all dessen? Ne? Also, sowas wäre da mit dem Montaigne zu bedenken, denke ich, bei so einem Text, wenn man ihn liest. Es ist ungewiss, wo der Tod unserer wartet. Hier kann ich, das gehört an sich zwar nicht in die Philosophie, aber entschuldige, ich möchte schon ansprechen, weil mich das immer so ärgert mit meiner Liebe zur Sprache, dass die Leute den Genitiv von uns immer nicht mehr wissen. Der heißt natürlich unser. Unserer ist der Genitiv von unsere, also vom Possessivpronomen. Unsere Vorlesung jetzt. Unser Miteinander arbeiten, und dazu heißt das Genitiv unserer Vorlesung. Aber von uns heißt der Genitiv unser. Ich, meiner, mir, mich. Uns, unser, uns, uns. Aber immerfort lese ich unserer statt unser. Vater unser, das ist ein Genitiv. Deswegen, andere beten ja unser Vater, dann ist es das Possessivpronomen, nicht das Besitzanzeigende. Aber Vater unser ist der Genitiv. Vater von uns. Und nicht unserer. Also ich würde Sie bitten, da das zweite ER zu streichen. Aber Sie können es auch lassen. Stört mich einfach. Also, wo der Tod unser wartet. Lass uns also allerwegen seiner warten. Da ist es richtig, nicht seiner. Das ist der, die Vorbereitung zum Tode ist die Vorbereitung zur Freiheit. Wer sterben gelernt hat, hat ein Sklave zu sein verlernt. Das ist Übernahme der Stoa. Deswegen kann man eben zum Suizid nicht sagen, was die Philosophie sagt. Platon verwirft ihn. Und sagt, man darf nicht weglaufen, wenn die Götter einen an eine bestimmte Stelle hinstellen, wie einen Soldaten, kann man nicht von seinem Platz weglaufen. Aber die Stoa sagt, das ist die Öffnung der Freiheit. Ich bin nicht erpressbar, weil ich notfalls mich selber töten kann. Und in dieser Offenheit übernimmt es hier erstmal von der Stoa und sagt, das ist also die Vorbereitung zur Freiheit. Und tatsächlich ist da, unabhängig jetzt von der Suizidfrage, da habe ich meine Probleme damit, allerdings nicht mit dem Argument, das die Tradition da verwendet, mit dem vom Soldaten an seine Stelle gestellt, sondern aus anderen Gründen. Aber dass erst die Besiegung der Todesangst frei macht, das ist das große Thema in dem berühmten Kapitel Herrschaft und Knechtschaft bei Hegel in der Phänomenologie des Geistes. Er versucht ja in der Phänomenologie des Geistes, die Situation des Menschen und des menschlichen Bewusstseins vom sogenannten natürlichen Bewusstsein, dem naiven Bewusstsein, wie er sagt, bis zum absoluten Bewusstsein. Diesen Reifungs- und Abenteuerweg, den stellt er in der Phänomenologie des Geistes dar. Dieses Buch gehört ja, Levinas sagt, zu den 6 großen Büchern der Philosophiegeschichte. Die Phänomenologie des Geistes. Und dieses berühmte Kapitel von der Knechtschaft, da hat er die ersten Schritte getan, dass das individuelle Subjekt erstmal angefangen hat, mit den Objekten zu arbeiten, die durchzuklären und stellt fest, dass es eben mit den Dingen umgehen kann, als Subjekt mit den Objekten, was ja sehr verwunderlich die Philosophie in ihrem Kern getan hat, fast zweieinhalb tausend Jahre lang. Immer nur Subjekt-Objekt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kommt bei Feuerbach und bei Fichte die Interpersonalität. Und dann haben wir zu Anfang des 20. Jahrhunderts Buber, Ebner, Rosenzweig, die Dialogik bringen. Dass man sagt, der Mensch steht eigentlich nicht Objekten gegenüber, sondern er steht einem anderen Du gegenüber. Und das ist noch gar nicht richtig eingeholt. Vorher an sich sind die Philosophen ziemlich geneigt, immer nur nachzudenken über Subjekt-Objekt. Natürlich nicht, wenn sie Ethik machen und die zwischenmenschlichen Verhältnisse bedenken. Aber wenn sie allgemein Metaphysik machen, denken, wird immer über Subjekt-Objekt nachgedacht. Eigentlich. Wenn dann aber nur was Wahres dran ist an dem Satz, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist, muss man sich nicht wundern, wenn das Subjekt sich nicht richtig als Subjekt versteht, wenn es nur mit Objekten umgeht. Das ist ja auch heute das Problem bei einigen Herren von der Hirnforschung, nicht? Nicht bei allen, die so still da arbeiten, aber bei denen, die da großen Tamtam machen und meinen, man müsse das Strafrecht abschaffen. Und jetzt sagt Hegel, um die Person zu entdecken, um das wirkliche Selbstsein zu entdecken, müssen Personen einander anerkennen. Deswegen ist meine Formel für das Ich immer gewesen, du, ich, du. Also zuerst sagt jemand zu uns du. Das heißt, er sagt nicht du, die sagen du, aber das verstehen wir erstmal nicht. Aber nicht, weil wir etwa zu dumm wären, ich und du zu verstehen oder weil wir kein Selbstbewusstsein hätten. Das ist ein Punkt, wo ich finde, dass der Fichte sich geirrt hat. Der hat, als sein Erstgeborener zum ersten Mal gesagt hat, ich hatte eine Sektflasche geöffnet. Vielleicht, das war zu spät. Denn er wusste schon vorher, wer er war. Das ist nur ein Sprachproblem. Wie soll denn ein Kind damit umgehen, dass jeder von sich ich sagt und zu jedem du sagt? Was das Kind erstmal kapiert, ist, dass Dinge Namen haben. Das kann man ja auch verstehen. Aber wenn jetzt jeder sich ich nennt, was soll ich mit so einem Wort anfangen? Und wenn jeder du genannt wird, was mache ich damit? Also sagt das Hänschen, es ist Hänschen und redet von sich in der dritten Person. Das heißt aber nicht, dass es nicht weiß, dass es das Ich ist. Also, es geht mit dem Du los. Jemand sagt zu mir du und dann wache ich auf und sage du. Das Ich wird gar nicht gesagt. Deswegen habe ich es klein geschrieben. In vielen Sprachen steckt es nur in der Endung. Ti amo. Ich sage nicht io, ti amo. Das sage ich nur, wenn ich da in Konkurrenz bin mit irgendeinem Federico oder so, der die Hübsche auch liebt, und dann sage ich, nein, nein, ich tue es mehr. Oder so. Dann ist es anders. Aber sonst kommt das Ich gar nicht vor. Steckt nur im O. Also du, ich, du. Meine wäre so die Grundformel des Ich. Nicht, als ob ich durch das Du zum Ich werde, aber ich komme erst zum Bewusstsein des Ich durch das Du, das mir gesagt wird. So sind wir als Erste erstmal im Akkusativ da und nicht im Nominativ. Das ist so eine Grundaussage für Immanuel Levinas. Nicht? Weil im Englischen sagt man auch, that's me. Nicht? Sie haben diesen merkwürdigen Akkusativ dort. Me voici, mich, sie hier. Wir sagen im Deutschen, hier bin ich. Da ist das Ich da. Im Hebräischen ist auch schön. Hineni heißt auch wörtlich hier, da meines Daseins. Siehe meines Siehe, das Dasein meiner, müsste man das ganz wörtlich übersetzen. Das ist eine sehr knappe, eine ganz anders strukturierte Grammatik im Hebräischen, sehr urtümlich, aber wenn man das wörtlich übersetzen müsste, müsste man siehe, das Dasein meiner. Und da kommt eine Dimension raus, die in unserem Hier bin ich nicht sichtbar wird. Die bleibt da unausgedrückt. Dass ich nicht eigentlich bin, der blickt. So wie bis zu Husserl hin. Ich stehe da und drehe so den Scheinwerfer meiner Aufmerksamkeit darum. Intentionalität. Und ich bin der, der sich richtet auf. Nein, ich bin der, auf den sich Intentionalität richtet erstmal. Zu mir sagt jemand ich, zu mir sagt jemand you are welcome. Oder so hoffentlich. Ne? Also diese Punkte, die da erstmal hineingehören. Ich bin erstmal im Angeredetform da. Und das aufzunehmen, wird in diesen Sprachen deutlicher als im Deutschen. Und es so aussieht, ich stehe in der Mitte der Welt wie der Sonnenkönig. Was nah ist, ist groß, auch wenn es klein ist. Was fern ist, ist klein, auch wenn es groß ist. Und was ich nicht sehe, ist gar nicht da. Das ist unsere Welt in unserer Sprache. Und so entwirft der Sartre das und schildert einen fürchterlichen Schreck, wenn auf einmal jemand einen anguckt und man auf einmal zum Objekt gemacht wird. Meint er so. Also, jetzt sagt also der Hegel, dass die Person kommt nur heraus, wenn Personen sich gegenseitig anerkennen. Wenn jemand mich als Person benennt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in der Debatte auch um die ganzen Embryonen und die Frage der Ungeborenen, dass eben Spemann besteht immer so auf, keiner wird, kommt zum Bewusstsein seines Subjektseins, wenn er nicht vorher schon als Subjekt behandelt wird. Andere Menschen behandeln mich als Subjekt und dann entdecke ich, dass ich eins bin. Und deswegen geht es nicht, wenn der Herr Niederrümelin sagt, man kann mit den Embryonen machen, was sie will, die beschweren sich nicht. Wie mein Student gesagt hat, wenn ich dem Herrn Niederrümelin eins mit dem Holzhammer auf den Kopf gebe, beschwert er sich auch nicht mehr, wenn ich ihn dann vierteile und seine Organe an junge Leute verteile, die sie nötig haben. Natürlich beschwert er sich dann nicht mehr. Nein, wir wären, wüssten nicht, wer wir sind, wenn nicht Leute mit uns umgegangen wären als einem jemand, als wir das überhaupt noch nicht wussten. Also, gegenseitige Anerkennung. Und da benutzt jetzt der Hegel in der Phänomenologie des Geistes einen Brauch aus der Zeit des Adelssystems, dass er sagt, wenn zwei Ritter einander treffen, fordern die sich zum Zweikampf auf. Warum? Weil der Mensch sich vom Tier dadurch unterscheidet, dass für ihn das Leben nicht das höchste Gut ist. Wir sind wieder bei dem Punkt. Für ein Tier ist das Leben das Höchste. Entweder für das Individuum, Selbsterhaltung des Individuums, oder der Art, oder heute sagen die Biologen mit dem Selfish Gene, der Egoismus der Gene. Aber jedenfalls ist das Leben das Höchste. Und zum Beispiel die Schönheit steht im Dienst des Lebens, beim Hochzeitsgefieder und so bei den Dingen. Während beim Menschen nicht das Leben das Höchste ist. Ich habe das leider auch schon von katholischen, engagierten Katholiken gehört, das Leben ist das Höchste, das kann doch unmöglich sein, was sagen sie denn zum Märtyrertum? Aber man muss hier sich gar nicht in so metaphysische Dinge versteigen. Man muss nur auf die simple Sprachsituation hinweisen, dass ich fragen kann, wozu lebe ich? Und wenn der Mensch nicht weiß, wozu er lebt, dann ist er in der Gefahr, sein Leben wegzuwerfen. Das ist das Merkwürdige. Tun so viele, auch junge Menschen in unserer Gesellschaft. Ich habe das mal so auf die Formel gebracht, da stand sogar mal irgendwann im Kalender. Der Mensch ist das merkwürdige Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Ich kann das ganze Leben haben, aber wenn ich keine Antwort habe auf das Wozu, ist es mir nichts wert. Damit ist völlig sprachlich schon gezeigt, dass das Leben nicht das Höchste sein kann. Denn dann wäre die Frage sinnlos, zu fragen, wozu lebe ich? Man müsste also suchen, was gibt es, wo man nicht fragt, wozu? Ich kenne eigentlich nur zwei Wörter. Das eine heißt lieben und das andere heißt glücklich sein. Bitte?
Mir fällt jetzt spontan ein Satz von Frankl ein. Wer ein Wozu kennt, erträgt jedes Warum.
Genau, das ist Das ist genau der Punkt. Eben Frankl ist der Name, den man hier nennen muss, weil der gegenüber diesen anderen Richtungen der tiefen Psychologie, müsst du eher bei ihm eben, sagt er auch von Höhenpsychologie sprechen, dass er wirklich sagt, es geht um genau dieses Wozu und die meisten Menschen sind daran erkrankt. Und das ist unsere geheime Verzweiflung in unserer Gesellschaft und all dieser Wille nach Zerstreuung und all den Geschichten, dass sie nicht wirklich dieses Wozu haben. So wie Thomas von Aquin sagt, aus Mangel an Freude werfen sich die Menschen in die Ausschweifungen. Also wenn dieses Wozu fehlt, ist das Leben, wie soll man dann leben? Und deswegen ist ganz klar, das Leben kann nicht das Höchste sein, wenn ich dann nochmal frage, wozu? Sondern was kann dieses Wozu sein? Und da kennen, wie gesagt, nur diese beiden Wörter, vielleicht gibt es noch andere. Lieben, wer fragt, wozu lieben, hat irgendwas nicht verstanden. Entweder die Liebe nicht oder das Wort wozu. Oder beim Glücklichsein, was soll das heißen, wozu glücklich sein? Aber bei Leben kann ich völlig zwanglos fragen, wozu? Also, das Leben ist nicht das Höchste und das kann man ja schnell behaupten. Das Leben ist für mich nicht das Höchste. Jetzt der Hegel, nein, das muss im Ernstfall bewährt werden. Und darum macht er das jetzt so, dass diese beiden Bewusstseine, die beiden Ritter aufeinander losgehen. Man muss also dieses Geschehen, was er dort macht in der Phänologie, auf zwei Seiten lesen. Erstmal bedeutet es also jetzt diese Veranschaulichung zwischen zwei Menschen, aber dann bedeutet es für Hegel auch nochmal das Verhältnis in unserem Bewusstsein selber, weil unser Bewusstsein immer schon doppelt gebaut ist. Wir sind einerseits auf einen Gegenstand ausgerichtet und andererseits sind wir immer auf unser Ausgerichtetsein auf den Gegenstand ausgerichtet. Wir streben nach etwas und wollen zugleich unser Streben. Das allein ist nur Streben. Wollen sieht immer so aus. Wo man will, will man nicht bloß, was man will, sondern auch das man will, was man will. Das steckt ja immer schon mit drin. Und das ist für ihn das höhere Bewusstsein. Das ist das einfach naive Bewusstsein. Das geht einfach naiv auf die Dinge zu. Das höhere Bewusstsein bezieht sich auf einen direkten Bezug. Und dann gibt es eigentlich nur noch ein drittes Bewusstsein, nämlich ein Bewusstsein, das sich auf ein Bewusstsein von bezieht. Danach wird es leere Wiederholung. Da ist eigentlich immer dasselbe. Das ist das natürliche Bewusstsein, das ist das phänomenologische Bewusstsein und das ist das philosophische Bewusstsein oder das wache Bewusstsein. So, und jetzt, also die beiden gehen aufeinander los und jetzt, damit die, und das meint also einerseits die beiden Leute und das meint andererseits diese beiden Dimensionen in unserem Bewusstsein. Das einfache Gegenstandsbewusstsein, das wir mit den Tieren teilen und das, die Stellungnahme zu unserem Bewusstsein, was jetzt das Besondere des Menschlichen ausmacht, wo die Selbstbeurteilung hineinkommt und solche Dinge. Nicht wahr? Man muss also die Phänologie auf beiden Ebenen lesen, Klammer wieder zu. Jetzt geht es hier weiter, damit die Geschichte weitergeht. Wenn die beiden sich jetzt gegenseitig umbringen, wäre das Buch zu Ende. Nicht? Also konstruiert der Hegel das so, dass er sagt, der eine von den beiden, dem packt tatsächlich die Todesangst und der unterwirft sich. Der verliert und wird damit dann der Knecht des anderen. Der muss dann die Fahne, die Banderole von der Dame, von dem Sieger tragen, nicht? Und muss an den Hof gehen, muss der Dame dienen, da die Schleppe tragen und so Geschichten. Nicht? Der wird da also dann zum Knecht. Und das ist dann das berühmte Herr-Knecht-Kapitel, was aus dieser Begegnung von Leben und Tod kommt. Also derjenige, der Angst hat vor dem Tod, ist damit eo ipso Knecht, weil man ihn ja daran erpressen kann. Man kann sagen, wenn du jetzt nicht tust, was ich will, dann bringe ich dich um. Und da der nicht eben sagt, dann sterbe ich lieber, als gegen mein Gewissen zu handeln, ist er ein Knecht. Der ist also der Knecht und der andere ist der Herr, weil er den Tod besiegt hat. Und weil er den Tod besiegt hat, kann er auch genießen. Ein anderer hat dauernd Angst, dass er vielleicht während des Essens stirbt. Da gehören dann diese berühmten Bilder hin, dass da jemand zum Essen sitzt und über ihm hängt ein Schwert an einem dünnen Faden, nicht? Ob es ihm dann noch schmeckt. Das sind ja so Geschichten, die da so in die Mythen und die Märchen gehören, nicht? Dann geht es natürlich interessant weiter beim Hegel, dass nämlich der Knecht nachträglich die Freiheit lernen kann. Dadurch, dass er als Knecht arbeitet, und das ist jetzt Bürgertum und Neuzeit, Arbeit bildet. Bis zu welchen Konsequenzen das geht, wissen wir alle. Nachher stand das über dem Eingang zu Auschwitz, nicht? Arbeit macht frei. Das ist aber eine andere Sicht, was nehme ich wirklich als Basis an. Aber hier Beginn des Bürgertums, Self-Made Man, während bei den Adligen die Krone schon auf der Wiege ist, bringt man sich hier selber, stellt sich hier selber her, macht sich selber, Self-Made Man, Self-Made Lady, macht sich selber durch seine Arbeit zu dem, was man ist. Arbeit macht frei. Und das geht so, dass Hegel die Arbeit definiert als gehemmte Begierde. Gehemmte Begierde. Das, eigentlich, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt kommt ja wieder die Adventszeit, nicht? Da wird ein Kuchen gebacken und vernünftige Mütter machen natürlich mehr Teig, damit die Kinder auch noch vom Teig zu essen haben. Ich habe nie verstanden können, warum man aus sowas Gutem wie Teig erst noch Plätzchen macht. Nicht? Also, deswegen, also dieser Gedanke, man sagt, man isst es eigentlich schon vorher auf und da gehören dann auch wieder so Märchen oder Schwänke hinein, wo der Koch schon mal den einen Flügel von dem gebratenen Hähnchen isst. Nicht? Und dann sagt der Herr, ja, wo ist denn der Flügel? Und dann sagt er, ja, der hatte nur einen. Er sagt, das gibt's nicht. Also, wir haben zwei Flügel, nicht? Gehen wir mal auf den Hühnerhof raus und dann laufen die da so alle rum und dann klatscht er die Hände und dann zeigt, sie haben zwei Flügel. Sagt der Koch, ja, wenn sie geklatscht hätten, nicht? Bei dem Braten, nicht? Also, es gehört also dazu, wenn ich so arbeite, dass ich mich beherrsche, das nicht vorher aufzuessen, sondern aufzuheben für den Herrn. Und damit hat er zwar noch nicht die Todesangst überwunden, aber er hat gelernt, ein Stück weit seine Lebensgier, seinen Lebenswillen zurückzunehmen. Deswegen kann er sagen, die Arbeit bildet. Und so befreit sich der Knecht durch diese Arbeit, dass er eben, zwar hat er es nicht geschafft in einem, bei dem Kampf auf Leben und Tod, aber er holt diese innere Freiheit von den Lebensbedürfnissen und den eigenen Erwartungen, holt er in der Arbeit nach und deswegen definiert Hegel das gehemmte, nennt das gehemmte Begierde. Und dann haben Sie so etwas, das tatsächlich, denken Sie bei Hofmannsthal, die Geschichte, wo dann also der Diener derjenige ist, der Unbestechliche heißt die Komödie, nicht? Wo der Diener die jungen Adligen, die schon so den Sinn des Noblesse Oblige verloren haben, wieder so bringt, was sie eigentlich zu tun haben, was ihre Ehre ist. Das macht ein Diener. Oder Tolkien meist zum Beispiel in seinen Arbeiten über die Mathieu Breton und seine eigenen Bücher, den Herrn der Ringe oder so, darauf hin, dass die eigentlichen Helden bei diesen Stücken nicht der eigentlich große König ist, sondern dass der eigentliche Held immer ein Gefolgsmann ist, der sich für den König zum Beispiel in den fliegenden Speer wirft oder so Geschichten. Denn der König kämpft ja für seine Ehre, die natürlich auch sein Amt ist, aber er lässt doch andere dafür sterben. Während der Knecht stirbt für seinen Herrn. Und deswegen ist der so der eigentliche Herr noch dabei. Also das ist auch so ein Gedanke, der da hineingehört. Bitte.
Ich hänge noch ein bisschen an diesem Definition, lieben und glücklich sein.
Ja.
Da muss man auch fragen, welcher Glücksbegriff steckt
dahinter? Ja.
Also ein Politiker, der wirklich nach seiner Gewissensüberzeugung handeln würde, bestimmte Dinge für die Zukunft der Gesellschaft durchsetzt, dem wird ja da nicht gerade Glück widerfahren, sondern oft Kampf und äußerste Ablehnung und Schmähung. Also das heißt, mit welchen Glücksbegriffen
arbeite ich da, ja. Eben, also das ist, Sie haben völlig recht. Also ich sage, wenn ich dazu zu sprechen habe, den Hörern immer, erinnern Sie sich daran, wie Sie das letzte Mal wirklich glücklich waren. Und wirklich sage ich dazu, weil das etwas sein muss, wo Sie sich auch nicht im Nachhinein schämen. Sondern wo man dann auch noch glücklich sein kann darüber, dass man da glücklich war. Und ich behaupte, dass es diese Art von Glück nur dort gibt, wo man das getan hat, was man sollte. Noch nicht mal getan hat, also nicht getan im Sinn von erreicht, sondern dass ich von das, was ich tun konnte, was auf meiner Seite liegt, getan habe. Wann sind wir glücklicher und dankbarer? Und man ist nur dankbar, wenn man glücklich ist und nur glücklich, wo man dankbar ist, behaupte ich. Wo ist man glücklicher und dankbarer, als wenn einem geschenkt wurde, gut zu sein? Selber zu sein, das fließt nicht nur durch mich durch. Ich bin gut. Ich versöhne mich. Ich schlucke den letzten Wort im Streit runter und, was man jetzt alles aufzählen kann. Ich lasse mir in Ihrem Beispiel da eben mich da jetzt entsprechend behandeln in der Presse, aber ich bleibe einfach meiner Sache treu oder so. Bei all dem gibt es dann so ein tiefes Gefühl der inneren Stimmigkeit. Der schlichte Ausdruck hieß früher dafür gutes Gewissen. Aber in dieser Stimmigkeit, gutes Gewissen heißt ja nicht pharisäisch, toll, ich habe es hier gemacht und jetzt kriege ich meine Urkunde, sondern das heißt, ich kann mich freuen, wenn ich so auf den Tag zurückblicke oder auf eine Woche oder auf dies oder jenes und sage, es ist mir geglückt, es ist mir geschenkt worden, das richtige Wort zu sagen, das Richtige zu tun, an meiner Stelle mich nicht zu drücken oder zu entziehen. Das meine ich, sei die eigentliche Erfahrung von Glück. Wo ich diese Erfahrung habe, dass mir geschenkt wurde, das zu tun, was ich tun sollte. Da sind wir wieder bei dem Wozu. Denn wir haben gesagt, es geht um das Wozu. Und wenn ich dem Wozu entspreche, bin ich glücklich. Eigentlich so fragen wir nicht so sehr, glaube ich, wer bin ich, sondern eigentlich fragen wir, wie das auch früher der Katechismus getan hat. Wozu sind wir auf Erden? Wozu bin ich eigentlich da? Das ist eigentlich die Frage, die wir haben, meine ich. Natürlich kann man das auch so darstellen, dass man sucht, wer bin ich, aber wozu, was habe ich eigentlich davon, wenn ich das dann weiß, beziehungsweise wer bin ich denn? Kann ich diese Frage wer anders beantworten als von meinem Wozu her? Und so meine ich auch fürs Lebensglück. Jemand ist doch glücklich, wenn jemand von seinem Thema eingeholt worden ist. Ein Autor von seinem Thema, ein Mensch von seinem Beruf. Und sagt, das ist das, wofür ich eigentlich da bin und wo ich hier meinen Platz habe in der Gesellschaft, wo ich für andere was tun kann, helfen kann. Und wo das zugleich mich trifft, so, das wäre es doch. Sodass eigentlich die Frage, wer bin ich, eigentlich heißt, was ist meine Sendung, würde Hans-Urs von Balthasar sagen, jetzt so im christlichen Kontext. Luther hat in dem Zusammenhang das Wort Beruf eingeführt. Nicht? Früher gab es nur dieses Wort Berufung im Sinn, dass man zum Priestertum berufen wird oder ins Kloster und dergleichen. Und Luther hat das dann eingeführt für eben jeden Beruf. Und sagt, ich soll eigentlich meinen Platz finden, wo ich gut, sagen wir auch ruhig, nützlich, hilfreich sein kann. Denn wir wollen ja zu was taugen, wir wollen ja gemocht werden, wir wollen begehrt werden. Alle diese Dinge gehören hinein. Und dann wäre der eigentliche Kern des Glücks, ich habe das getan, wozu ich da bin. Und das herauszukriegen, das ist natürlich die Frage. Ignatius hat seine Briefe immer damit beschlossen, dass er sagt, irgendwie mit so einer Floskel, die hieß abwandelnd, dem Inhalt immer, Gott möge mir zeigen, was er von mir will und mir die Kraft geben, es zu tun. Das war immer so der Schluss seiner Briefe, in seinen Korrespondenzen. Herauskriegen, was ich tun soll. Ich glaube, das ist das Schwierigste, auch eben für junge Leute herauskriegen. Was soll ich eigentlich tun? Man hat alle möglichen Begabungen und Dinge, die sich was öffnen kann. Wie kriege ich heraus, nicht was ich da machen soll, sondern was mich ruft? Wer, was, wozu mich ruft? Das wäre es eigentlich. Und die Frage ist, wie kriegt man das raus? Wenn ich gefragt werde, sage ich immer drei Dinge dazu. Ich sage als erstes, man muss es wirklich wollen. Denn es ist die Frage, ob man das wirklich will. Manche wollen lieber, was sie gern möchten oder laufen gerade vor dem weg, wozu sie dort gerufen werden. Das ist so in der geistigen Tradition sogar ein Punkt für die Echtheit von Berufung, dass die Leute erstmal weglaufen davor oder geneigt sind, wegzulaufen. Ob das nur der Partner ist, wo die Leute die Panik kriegen vor der Hochzeit oder ob das eben jetzt der Eintritt des Noviziates ist, also das ist eigentlich überall dasselbe Problem, nicht? Dass es da drin steckt. Also erstmal, man muss es wirklich wollen. Zweitens erlaube ich mir zu sagen, man muss drum beten. Also mit dem, den das kann, dass einem das gezeigt wird. Und als drittes nenne ich, man müsste sich drum bemühen, bei dem, wo man schon weiß, was man tun soll. Und ich behaupte, das sind am Tag 90% der Dinge, die auf einen zukommen. Dass man das ohne große Wissematenten und Ziererei und warten, dass es ein anderer tut, tut. Dann wird man belohnt damit, dass man Newman, der jetzt sehr selig gesprochen worden ist, in seinem berühmten Text, da, Lead Kindly Light, der sagt eben, führe, gib mir Licht für den nächsten Schritt. Ich will gar nicht alles im Ganzen wissen, wer bin ich denn, aber Licht für den nächsten Schritt. Heißt das da in dem berühmten Gedicht und Lied dann. Und das kriegt man, behaupte ich, geschenkt. Die Rabbinen sagen, ein Lohn für eine Mitzwa ist eine Mitzwa. Mitzwa ist also das gute Werk, die Folgeleistung auf einen Befehl, den ich jetzt von Gott bekomme oder so. Nein, ein Lohn für eine Mitzwa ist eine Mitzwa. Also wenn ich seinen Wunsch erfülle, kriege ich den nächsten Wunsch. Deswegen da man das weiß, dass Gott, wenn man ihm den kleinen Finger gibt, er nicht damit zufrieden ist, lassen es kluge Leute schon gleich. Nicht? Aber an sich ist das die Struktur. Wenn man entspricht, kriegt man Licht für den nächsten Schritt. Sieht das mit dazu? So würde ich die drei Dinge nennen. Also man muss es wirklich wollen, mit all dem, was das auch einschließt, dass ich nämlich andere Dinge lassen muss. So wie Schopenhauer sagt, das Erste, um gute Bücher zu lesen, ist schlechte nicht zu lesen, denn die Zeit ist begrenzt. Also was lässt man schon mal weg? Das ist das Problem, weil natürlich in jedem was drin steckt, ne? In allem. Will ich das? Zweitens, bitte ich darum? Drittens, tue ich jetzt schon, wo das der Tag dauernd mit sich bringt? Was habe ich zu tun? Tue ich das da jetzt schon mal, damit das in Ordnung kommt? Das wären, glaube ich, so die drei Dinge. Denn es ist tatsächlich schwierig und es gibt ja Leute, bei denen ist das sehr lange gegangen. Wo mir das besonders nachgegangen ist, ist das bei der Mary Ward, die in drei verschiedenen Orden war und dann wieder rausgegangen ist. Da gucken die Leute natürlich ein bisschen komisch, nicht? Bis sie dann so, während sie ziemlich erkrankt war, die Idee hatte zu ihrem Orden, der dann eben dann die englischen Fräulein hieß, nicht? Und dann hatte sie zugleich die Idee, nicht die Idee, sondern sie meinte, Gott hätte ihr das gesagt, sie solle die Konstitution der Jesuiten übernehmen. Und die Jesuiten haben gesagt, das gibt es überhaupt nicht, das kommt nicht in Frage. Und dann wurde die verdächtigt, die saß hier im Anger dann bei den armen Dienstmägden und schrieb so Zitronenbriefe an ihre Untergebenen, die man dann also an die Kerze halten muss, damit man sie lesen kann, nicht? Und die Engelbräunern durften dann zwischendurch sie überhaupt nicht als Gründer benennen, als Gründerin benennen, im Anfang des letzten Jahrhunderts. Und erst gegen Ende des Jahrhunderts, also in den 80er Jahren, haben sie dann das bekommen, was sie sind. Und heute heißen sie auch nicht mehr englische Fräulein, sondern heißen eben ja, Gesellschaften des Christi oder so ähnlich. Also ähnlich wie die Jesuiten auch. Und sind ja auch bei den Kirchentagen, auch über dem letzten ökumenischen Tag hier in München, waren sie auch am selben Stand mit den Jesuiten zusammen. Das sind eben diese Gemeinschaften, die dazugehören. Wie lange ist das gegangen? Erstmal bis sie wusste, was sie... dass ihr klar war, was sie tun sollte und wie lange ist dann gegangen, dass das sich nochmal durchklärt. Also da gibt es schon merkwürdige Dinge, deswegen spreche ich das einfach an, so als Beispiel. Es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, was da los ist. Das gibt es auch noch. Also ich rede hier nicht von heiler Welt, wenn ich das so entwickle, mir ist das schon bewusst. Deswegen spreche ich es dazu. Nicht, dass Sie denken, ja, was erzählt er hier für Zeug und wie sieht das Leben aus? Nein, das weiß ich schon. Trotzdem ist es das, worum es eigentlich geht, finde ich meine Aufgabe. Das ist sicher eine Grundfrage für das eigene Glück, gelingt einem das oder nicht. Das meine ich schon, dass das da hineingehört. Und dazu gehört eben, sagt er jetzt, also überwarmt, wovon reden wir hier? Wir reden von der Freiheit. Nicht? Bin ich offen genug dafür, den Ruf zu hören und ihm zu folgen? Deswegen hat einer meiner Lehrer, mein Freund, also lange verstorben ist schon, Walter Kern, der hat geschrieben diesen Satz, Libertas est liberalitas. Freiheit ist Freigebigkeit. Wirkliche Freiheit heißt, ich gebe frei und nicht gezwungen und ich gebe den anderen frei, ich klammere nicht. Diese Dimension dort hineingehört. Und das heißt, und diese Freiheit gibt einem der Tod, weil ich nämlich meine, dass der Tod tatsächlich der Ernstfall der Nächstenliebe ist. Also, ich hatte schon davon gesprochen, dass der Bloch sagt, der Tod ist der große Verrat am Ende des Lebens, nicht das große April. Die Einsamkeit des Todes. Ich möchte behaupten, dass die Einsamkeit des Todes die Einsamkeit der Liebe ist. Im Leben kann man sich nämlich drücken vor der Lebensaufgabe. Wenn man aber gar nicht mehr leben kann, ist mir jetzt ganz ernst gefragt, will ich für andere Platz machen oder nicht? Wo wären wir, wenn uns noch alle unsere Ahnen auf den Kopf rumtrampelten? Auch bei mir freut sich inzwischen einer, dass er meinen Lehrstuhl hat. Ich freue mich, dass ich noch lebe und hier mit Ihnen reden kann. Bei uns in St. Georgen mache ich noch was, aber natürlich bin ich eben nicht mehr Ordinarius. Das ist weg. Also, ich meine, dass der Tod der Ernstfall der Situation ist, wo ich sage, après vous, monsieur. Oder hier müsste man sagen, vor Ihnen sogar, ne? Die anderen Platz haben. Aber gemeint ist dieses Wort Levinas, sagt man, könnte seine ganze Philosophie auf diese Formel bringen, nach Ihnen, mein Herr. Man nimmt sich zurück. macht Platz für andere. Man lässt andere leben, man gönnt ihnen zu leben. Gönnt man anderen zu leben, wenn man selber nicht mehr leben darf? Gönnt man anderen die Jugend, wenn man alt wird? Gönnt man anderen die Gesundheit, wenn man krank ist? Gönnt man dem Freund das Abschluss des guten Examens, während man selber durchgefallen ist? Und. Können aufzählen, was sie wollen. Und der Ernstfall ist der Tod. Und deswegen behaupte ich, ist die Einsamkeit des Todes nicht die Einsamkeit des Verrates einfach. Das ist sie auch. Nach dem Märchen, die Leute können einen nicht begleiten vors Gericht. Die können noch mitgehen bis zum Grab und sie können 6 Wochenämter halten, aber erstmal sind sie nicht da im Sinn. Aber ich selber werde eben erstmal angesprochen als den, mache ich Platz für andere und gönne ich dem anderen weiterzuleben oder wird die Witwe hinterher mit verbrannt? Nein, das ist die Frage. Oder so wie Hitler, der gesagt hat, wenn ich gehe, dann schlage ich aber die Tür so zu, das trifft die anderen noch mit. Muss ich dann alle anderen mit ins Unglück reißen, weil ich nicht mehr leben darf? Geht das? Nicht? Also darum behaupte ich, die eigentliche Einsamkeit des Todes ist die Einsamkeit der Liebe. Meine Tat der Nächstenliebe, mein Platz machen, kann ich an niemanden delegieren. Ich werde gefragt, ob ich da Platz mache oder nicht. Ich werde gefragt, ob ich das Leben akzeptiere, obwohl ich es in Grenzen habe. Oder ob ich sage, dann will ich es überhaupt gar nicht haben. Das sind ja die Fragen, die sich dann stellen. Und deswegen meine ich tatsächlich, dass der Tod diese Vorbereitung zur Freiheit ist und das Denken über den Tod nach. Und das erklärt mir auch, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber das erklärt mir, warum wir auf so manche Dinge so überwertig reagieren. Warum kann man nicht mal ein bisschen Unrecht haben? Fällt uns ja sehr schwer. Oder sowas, sondern alles durchgehen, weil ich meine, dass sich in jedem Unglück und in jedem Unrecht eigentlich der Tod anmeldet. Sodass wir es nie mit diesem einzelnen Unrecht zu tun haben oder diesem einzelnen Unglück, sondern immer damit zu tun haben, dass das ja mein Leben im Ganzen bedroht und mich selber. Und dass daher diese merkwürdige Überwertigkeit herkommt, wenn die Leute sagen, ihr habt dich doch nicht mal so, das kannst du jetzt eigentlich nicht sein. Wir haben uns aber so. Warum? Ich glaube, weil tatsächlich hier eben das schon mit drin steckt. Das sind alles so Vorboten des Todes, die sich da zeigen. Jede Form von Unglück, von zu kurz kommen, von Krankheit, Einschränkung, ist ein solcher Verweis drauf. Das gehört ja auch so in die Märchen hinein, wo so jemand so einen Pakt mit dem Tode geschlossen hat, bei dem mal geholfen hat, wo der Tod sagt, gut, ich melde mich vorher an, ich komme. Und dann kommt er und dann sagt, ja, wo blieben denn die Anmeldungen? Und sagt, na, dauernd habe ich dir welche geschickt. Da warst du krank und da hast du Unglück, da war das Pech oder so. Was soll denn das gewesen sein als Boten? Nicht? Also so dieser Gedanke, der da hinein gehört, dass der auftaucht. Und drum kann er hier eben sagen, wer sterben gelernt hat, hat ein Sklave zu sein verlernt. Weil er diese Freiheit frei zu geben gelernt hat.
Hat er an die Ewigkeit geglaubt oder hat er ein materialistisches Verständnis von der Welt?
Ich meine, er war da auch skeptisch, dass er sagt, man weiß es nicht genau.
Weil das macht ja einen großen
Unterschied. Macht einen ganz großen Unterschied, ja. Ja.
Ist,
ja, eben, ja, ja. Sondern ich habe so den Eindruck, dass er das eben genauso offen hält, dass er einerseits da so irgendwie hofft, aber andererseits, man weiß es nicht genau. Das ist das, weswegen ja dann auch zum Beispiel so ein Pascal sich schwer mit ihm tut oder sagt, so geht das nicht, hier muss noch klare Punkte hin, irgendwie, dass es bei ihm wirklich so schwimmt. Dass, deswegen ist er keine unumstrittene Persönlichkeit, es hängt wirklich so dazwischen. Aber dass er das meint und sagt, eben die Kunst zu sterben befreit uns vor aller Unterwürfigkeit und allem Zwang. Man kann, bei Paulus heißt das dann, man soll so leben, als lebte man nicht und sich freuen, als freute man sich nicht. Also diese innere Abständigkeit, die nochmal hineingehört und die dann für die Kirchenväter an die Stelle der Arbeit das Spiel setzen lässt. Die setzen nicht die Arbeit als Grundbestimmung an, sondern das Spiel. Einschließlich des ganzen Ernstes bis hin zum Kreuzesgeschehen. Man kann sich schon wundern. Der deutsche Idealismus versteht das, dann Hegel versteht das als das sich Durcharbeiten des Absoluten zu sich selbst. Dann ist die Arbeit auf höchstem Niveau angesetzt. Nicht? Aber was wird dann aus uns dabei, wenn man das so denkt? Schrecklich. Nicht? Und die Kirchenväter werfen das als Spiel. Das ist ein anderes Bild, was dann hineinkommt. Nochmal mit dem ganzen Ernst, der nicht übersehen wird dabei. In dieser Form des Durchvollzugs. Ja, das war das, was ich von mir aus dazu diesen dieser Seite da sagen wollte, was da hineingehört zu dem Thema. Er hat ja immer schon gesagt, es ist einfach eine Einladung dazu, selber in seine Essays hineinzugucken. Das ist einfach ein wirklich liebenswürdiger Mensch und es ist einfach also voller von Gedanken, hochgebildeter Mann, der eben da sitzt, zitiert dauernd die antiken Schriftsteller und in den Ausgaben sind natürlich noch übersetzt und da und macht sich seine Gedanken dazu. Und das geht jetzt hier noch weiter. Der zweite Text heißt dann, wenn Sie dazu jetzt nicht noch was zu sagen haben, gehe ich einfach weiter. Wenn Sie da noch was nachhaken oder ergänzen, einwenden oder so wollten, wenn wir noch dabei bleiben, bei dieser ersten Thematik, die hier ausgewählt worden ist, also die Sache mit dem Sterben lernen. Sonst kämen wir zum zweiten Punkt, da geht es jetzt um die Philosophie im Ganzen wieder generell, in Fortsetzung auch von Dingen, die wir schon miteinander bedacht haben. Wir haben ja vor allen Dingen bedacht, bei den letzten Texten ging es immer nach dem Überschrift, was ist Philosophie und um die verschiedenen philosophischen Disziplinen und Seiten, die früher besprochen wurden. Das nimmt er hier jetzt nochmal auf, nur inhaltlich, wenn Sie sehen. Wer etwas sucht, kommt entweder so weit, dass er sagt, er hat das Gesuchte gefunden oder es könne nicht gefunden werden oder er suche es noch. Das sind die drei Möglichkeiten. Entweder man hat es gefunden oder man ist überzeugt, man kann es gar nicht finden oder man ist noch am Suchen. Und sagt, die ganze Philosophie teilt sich in diese drei Gattungen. Ihr Endzweck ist, die Wahrheit, die Wissenschaft und die Gewissheit zu suchen. Ja, dann haben Sie jetzt drei Begriffe. Wahrheit, Wissenschaft, Gewissheit. Über jede könnte man ein Semester reden. Fangen wir ein bisschen an, mit der Wahrheit als erstes. Gestern sind wir schon ein bisschen drauf gekommen. Wahrheit, Augustinus sagt an vielen Stellen, Wahrheit ist das, was ist. Die Definition begegnet mir auch oft, wenn ich so Leute frage, sagen, wahr ist das, was ist. Ich finde das nicht genau genug, denn was soll das heißen? Wahrheit ist, was ist. Der Tisch ist doch nicht Wahrheit oder wahr. Was soll das in dem Sinn erstmal heißen? Ich meine, man müsste genauer sagen, Wahrheit ist das sich Zeigen dessen, was ist. Also die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt oder insofern sie gewusst wird. Noch kürzer gesagt, Wahrheit ist das Da der Wirklichkeit und dann muss ich sofort dazufügen, für jemand. Naturalistisch oder naiv, unreflektiert, sagen wir vielleicht, Dasein heißt, etwas liegt rum. Aber man muss nicht Transzendentalphilosoph sein, ausdrücklich, um auf den Gedanken zu treffen, wenn was da sein soll, muss es für jemand da sein. Was soll heißen, etwas ist da, aber für niemand? Naturalisten sagen sowas. Warum soll da nicht ein Stein rumliegen und niemand hat ihn je gesehen? Sag mal, woher, was soll das überhaupt sein? Was ist denn ein Stein? Wie ist das überhaupt zu betrachten? Gibt es wirklich etwas, das nicht für jemand da wäre? Spähmann macht daraus einen Gottesbeweis. Er hat ja gestern Abend hier geredet, in der Universität einen Vortrag gehalten. Allerdings diesmal nicht über seinen Gedanken mit seinem letzten Gottesbeweis, wie das nennt. Hier in der Hochschule hat er es aber gemacht, vor, ich glaube, anderthalb Jahren, hat er seinen Vortrag gehalten über, der Verleger hat es dann genannt, der letzte Gottesbeweis, er hat sich dann ein bisschen distanziert auf Kritik hin von diesem Titel, also der Spähmann selber, wo er über das zweite Futur geht. Man sagt nämlich so, wir sind jetzt hier zusammen und reden über den Montaigne. In 800.000 Milliarden Billionen Jahren ist es immer noch wahr, dass wir heute hier geredet haben. Kann denn das aber da wahr sein, wenn niemand da ist, für den das wahr ist? Wenn es da niemand gibt, für den das wahr ist, dann ist es auch nicht mehr wahr, dann ist es aber heute nicht gewesen. So meint er, ich finde, der Beweis schließt nicht, aber er hält ihn für einen Beweis. Wir haben auch seinen Geburtstag gefeiert, das war, glaube ich, sein 80. Geburtstag in Bensberg. Und dann war hier der Herr Buchheim, sein Schüler, der war auch mit da. Und der hat dann auch einen Vortrag gehalten und den Beweis auseinandergepflückt. Und dann spielt man aber ganz also verblüfft und sagt, also das muss er erst darüber nachdenken. Ne? Und war dann noch verblüffter, als ich dem Herrn Buchheim beigesprungen bin und gesagt habe, ich finde auch, das schließt nicht. Aber er meint das so. Er sagt also, was heute ist, muss doch auch später wahr gewesen sein. Wenn es aber später wahr gewesen sein soll, muss es jemand geben, für den es wahr gewesen sein soll. Also gibt es ein ewiges Bewusstsein, also habe ich damit Gott bewiesen. Nun will ich jetzt nicht den Gottesbeweis hier nachprüfen. Worin ich mit ihm einig gehe, ist, es gibt kein Dasein außer für jemand. Wenn ich mir das wirklich klar mache. Weil das so unmittelbar da ist, sagt eben, schreibt auch Augustinus an einigen Stellen, wahr ist, was ist, verum est quod est, einfach so. Und die Neuzeit sagt es deswegen, weil die Leitwissenschaft in der Neuzeit die Physik war. Jetzt kämpft ja die Biologie darum, die Leitwissenschaft zu sein. Nicht? Aber in der Neuzeit war es die Physik, und zwar die mesokosmische Physik. Und die mesokosmische Physik hat mit dem Objekt in der Weise zu tun gehabt, dass sie ohne weiteres durch die Subjekte kürzen konnte. Es ist egal, wer etwas gemessen hat oder gewogen hat. Es kam bei allen dasselbe raus. Im Unterschied zum Schock mit der Mikrophysik. Ne? Aber bei der Makrophysik kam es für alle gleich raus. Und dann können die auch einfach sagen, wir haben es mit der Wirklichkeit zu tun und müssen nicht, außer bei den sekundären Sinnesqualitäten, haben sie es ja gemacht. Die haben gesagt, Farben sehen wir nur bei uns im Kopf. In Wirklichkeit gibt es keine Farben, sondern nur Wellenlängen. Das kann man dann für sich schon diskutieren, ob die damit recht haben oder nicht. Denn wieso soll ich behaupten, die Wellenlänge sei die Basis für die Farben? Das ist eine ganz bestimmte Perspektive, in der sie da recht haben. Aber es gibt auch andere Perspektiven, da stimmt es nicht. Also, für die Farben haben Sie das schon gesehen, dass man dann sagen könnte, die Farbe ist unsere Weise, wie wir die Wirklichkeit Wellenlänge sehen. Manche Wellenlängen sehen wir, andere Wellenlänge hören wir, andere Wellenlängen fühlen wir. Wärme. Ne? Kann man ja unterscheiden. Aber bei den normalen Dingen haben Sie gesagt, da ist die Wahrheit die Wirklichkeit. Dann kam erst wieder der Schock der Mikrophysik. Und jetzt müsste man deutlich unterscheiden, was Augustinus an anderen Stellen auch tut, dass er sagt, wahr ist ein Satz, der sagt, was ist. Ich sage eben noch kürzer, wahr ist das Dasein von etwas. Oder jetzt theologisch ausgedrückt, nicht Gott ist die Wahrheit, was Augustinus an vielen Stellen sagt und auch andere Kirchenväter, sondern der Sohn ist die Wahrheit, nämlich das Erscheinen des Vaters, das Dasein des Vaters. Und er sagt ja auch von sich, ich bin die Wahrheit. Also, korrekter gesprochen, sollte man nicht sagen, Gott ist die Wahrheit, sondern Gott ist die Urwirklichkeit. Und die Wahrheit ist das Sich-Zeigen dieser Wirklichkeit, das Da der Wirklichkeit für jemand. Und das nenne ich dann Wahrheit. Also Wahrheit ist das Dasein der Wirklichkeit für jemand, woraus sofort folgt, es gibt einen Plural von Wahrheiten. Weil sich die Wirklichkeit jedem nach seiner Weise zeigt. Sie zeigt sich bei uns schon auf verschiedene Weise. Wenn ich einen Schlag aufs Auge kriege, sehe ich Sterne. Wenn ich aufs Ohr gehaut kriege, brummt's. Also es wird einfach schon unterschiedlich reagiert. Das hieß in der klassischen Sprache quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Was wahrgenommen wird, aufgenommen wird, wird nach der Weise des Aufnehmenden aufgenommen. Das wird damit immer schon verändert. Wenn das dann so weit geht wie heute, davon haben wir gestern Nachmittag schon gesprochen in der Vorlesung, dass man dann in so einem völligen Relativismus sieht, jeder sagt ja, für mich ist das wahr und für dich ist das wahr oder so, dann wird es natürlich gefährlich. Man muss also gucken, was heißt das näher, aber ich bleibe bei der Bestimmung, Wahrheit ist das Sich-Zeigen der Wirklichkeit für jemand. Ich behaupte dann allerdings, wenn Dinge sich wenn Aussagen sich kontradiktorisch widersprechen, können nicht beide wahr sein, sondern nur eine. Da hat es keinen Sinn zu sagen, das ist meine Wahrheit, das ist deine Wahrheit. Aber dass es verschiedene Perspektiven drauf gibt, jeder von uns und jede hat die eigene Perspektive auf das, was Menschsein heißt, was Gott heißt, was Welt heißt, jeder und jede auf eine unverwechselbare Weise. Jeder Mensch ist eine unwiederholbare und unersetzliche Perspektive auf die Welt im Ganzen. Daraus folgt dann für eine umfassende, zum Beispiel christliche Anthropologie, dass keiner die Wahrheit bloß für sich kriegt, sondern auch dafür, sie anderen zu erzählen. Also ich bleibe im ersten Schritt beim Kafka, vor dem Gesetz, für jeden nur eine Tür und durch die kann nur er durchgehen, aber nicht, um dann da in der Einsamkeit zu sitzen, sondern um das, was er dort sieht, den anderen zu erzählen. Weil wir alle davon leben, einmal von dem, was wir selber sehen und was andere uns sagen, was sie gesehen haben. So wie man nur mit zwei Augen räumlich sehen kann, weil jedes Auge was anderes sieht, kommen wir zur Wirklichkeit erst dann, wenn wir nicht bloß mit unseren eigenen Augen gucken, sondern uns von den anderen erzählen lassen, was die gesehen haben. Die Rabbinen sprechen das an, wenn sie sagen, dass die Stimme aus dem Dornbusch zu Mose viermal Gott gesagt hat. Ich bin der Gott deiner Väter oder deines Vaters, je nachdem, wie man es übersetzt. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Der sagt nicht in einem Aufwasch, ich bin der Gott deiner Väter Abraham, Isaak, Jakob. Viermal wird Gott wiederholt. Und jedes ist eine ganze Geschichte. Wenn Sie die Geschichte kennen aus der Bibel, wissen Sie, was da für eine ganze Geschichte dahinter steht. Und dann haben wir hier schon vier Blicke auf Gott. Und im Neuen Testament haben Sie auf Jesus wenigstens die Synoptiker, die drei, Matthäus, Markus, Lukas, dann den Johannes extra und den Paulus. Also haben von vornherein vier nicht einfach synthetisierbare und zusammenrührbare Christologien. Von späteren ganz zu schweigen. Und deswegen ist jeder von uns ein unerlässlicher Zeuge, eine unerlässliche Zeugin für einen Aspekt an der ganzen Welt, an allem und jedem, den wir nur von diesem einen Menschen erfahren können und von niemand sonst, sonst fehlt das. So ähnlich wie da so angeblich in Russland die kleinen Fürsten so sich in Orchester zusammengestellt haben, dass jeder der Leibeigenen einen Ton zu singen oder zu blasen hatte. Und dann funktionierte dann so das Orchester dann. Nicht? Jeder sang immer nur seinen Ton, wenn er dran war, indem das da gezeigt wurde. Nicht? Also kann man das dann irgendwie so machen. Jeder von uns hat einen Ton. Und ist deswegen unersetzlich für alle anderen. Und bringt immer noch mal etwas ein und mit das gehört dann mit dazu. Also Wahrheit, das sich Zeigen der Wirklichkeit, das Dasein der Wirklichkeit für in der Ergänzung, bitte.
Was ist dann der Unterschied zur Erkenntnis oder zum Erkennen? Also wenn ich sage, Wahrheit ist das Sichtsein der Wirklichkeit.
Ja, das ist die objektive Seite von der Wahrheit formuliert. Jetzt muss ich vom Subjekt hier gesprochen sagen, mein Erkennen ist also das Wahrnehmen dieses Daseins. Das ist eine zweischneidige Sache. Die Wirklichkeit ist da, mal hier immer so hin, damit sie verschieden aussieht. Und hier stehe ich. Und jetzt, wenn die sich mir zeigt und ich mir das zeigen lasse, dann ist das Erkennen. Deswegen bringe ich an der Stelle mit meinem Lehrer Reinhard Laut hier von der Münchner Universität, der Herausgeber der Fichte-Werke, der hat den Ausdruck Satiens geprägt. Er hat gesagt, es gibt Evidenz, das kennen wir alle. Evidenz, es leuchtet auf, es leuchtet ein. Und dann hat er aus dem mittelalterlichen Latein Satire ergreifen, was wir noch im Französischen Saisir haben, Satiens gemacht. Und er sagt, Satiens ist, dass ich mich ergreifen lasse von der Wirklichkeit, die sich mir zeigt. Ich habe, auch gestern habe ich dafür diesen schönen, ich finde, schönen Ausdruck verwendet, Ansicht. Ansicht ist meine Meinung, aber Ansicht ist auch die Seite, die die Wirklichkeit mir zeigt, die ich ja objektiv als Ansichtskarte verschicken kann. Ein ganzer Schwung von Fragen ist natürlich, weil ich ja auf meine Weise dahin gucke, ich kann falsch gucken, ich kann missverstehen, ich kann meinen, ich hätte erkannt und habe nicht erkannt, dann ist die ganze Erkenntnislehre dran, die er hier im Haus, also der Pater Keller vertreten hat. Ne? Wo man das sehen muss, und macht es, glaube ich, der fällt mir gleich schon wieder ein. Also jedenfalls ist das ja für sich die Frage, alle möglichen Dinge, die hier hingehören und die Spannung, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der was anderes sagt als ich vom selben, nicht, wo das hineingehört, der sagt, hier ist es rund, während ich sage, hier ist es spitz. Alle diese Dinge wären dann weiter zu entfalten, aber die Erkenntnis steht ja auch hier noch als drittes Wort. Nein, steht gar nicht da, hier kommt ja gleich Gewissheit. Also erkennen heißt das Aufnehmen, das sich ergreifen lassen von der sich zeigenden Wirklichkeit. Im Wissen, dass das nicht einfach die Wirklichkeit selber ist, sondern die mittelalterlichen Autoren haben gesagt, erkennen ist, die Bibel sagt ja auch, Adam erkannte seine Frau Eva, und das ist kein prüder Ausdruck oder so. Sie sagen, erkennen ist eine Hochzeit zwischen Subjekt und Objekt, und die Erkenntnis ist gewissermaßen das Kind von beiden. Also die Rose ist nicht eigentlich rot, wir wissen nicht, wie sie ist, wenn jemand hinguckt. Ich bin nicht rot, aber wenn ich hingucke, gibt es das Kind rot aus uns beiden. Das ist das, was die mittelalterlichen Erkenntnistheoretiker sagen und hatten da kein Problem. Ich habe schon davon gesprochen, dass die Neuzeit das vergessen hat, weil sie durch Subjekt kürzte in der Beobachtung der Dinge in der Mesokosmik und kriegte dann den großen Schock zu sehen, nein, wenn ich jetzt mikrophysikalisch hingucke, dann verändern sich die Dinge durch mein Hingucken. Wo ich den Studenten immer gesagt habe, wenn die statt auf Tische auf Menschen geguckt hätten, hätten sie es schon immer gewusst, denn die Menschen benehmen sich anders, wenn sie merken, sie werden angeguckt. Klares Beispiel, sie nehmen den Finger aus der Nase. Also einfach so, das ist einfach schon mal deutlich. Und dann muss ich mich darüber wundern und muss nicht mich in den Schmollwinkel setzen und Konstruktivismus vertreten oder so. Ich komme ja gar nicht zur Wirklichkeit, sondern ich denke nur in mir rum, was da ist. Überhaupt nicht. Ich begegne der Wirklichkeit und wie jemand aussieht, wenn ich ihn nicht angucke, weiß ich nicht genau. Wir wissen nicht alles, wir sind nicht der liebe Gott. Bei Wittgenstein heißt das, du kannst Gott nur hören, wenn du der Angeredete bist. Nicht, wenn er zu jemand anderem spricht. Das ist so ein ähnlicher Gedanke. Aber der andere kann natürlich erzählen, was er dort erlebt hat. Oder, das habe ich als Motto bei einem meiner Bücher reingeschrieben, ich kann den Hörenden sehen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Aber natürlich kann ich nicht hören, was er dem anderen sagt. Da kann ich nur hören, wovon ich angesprochen werde. Also mein angesprochen werden und dein angesprochen werden, darüber können wir uns austauschen und so haben wir dann gemeinsam eine Wirklichkeit in der Unauflösbarkeit und vieles weiß man vom anderen nicht, weil ich jemanden nur in die Augen gucken kann, wenn ich mir in die Augen gucken lasse. Außer Leute, die ihre Ich-Schwäche also deutlich zutage tragen und setzen sich spiegelnde Sonnenbrillen auf. Nicht? Dann weiß jeder, die können es nicht. Aber sonst ist das sichtbar. Das wäre also genau das, was da hineingehört. Ja, und da machen wir dann jetzt, müssen wir schon wieder Schluss machen. Ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, aber wir haben ja von der Abschiedlichkeit geredet. Ne? Also in 14 Tagen geht es dann weiter auf dieser Seite. Wir haben also ein bisschen über die Wahrheit geredet. Der nächste Begriff ist die Wissenschaft und die Gewissheit. Da geht es dann nächstes Mal weiter in 14 Tagen. Und das andere hatte ich ja gesagt, dass es da, wen es interessiert, am Freitagabend vorher da in St. Peter was gibt, da mit der Geschichte und die lasse ich einfach da liegen, falls das jemand interessiert, diese Tagung über Patrick Roth und mit Patrick Roth. Dankeschön.